Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Ihr lieben Zuhörer, wieder in nah und fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast in Fechners Universum. Ich heiße Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich hier einen Mann an der Strippe, den ich ganz toll finde und der Name birgt schon für Qualität, nämlich der Sven Hasper ist hier zugeschaltet, einer meiner sehr geschätzten Synchronkollegen, und ich habe ihn gebeten, ob er Lust hat, mit uns hier eine Stunde zu plaudern, und er hat zugesagt, und wir haben jetzt endlich mal einen Termin gefunden. Hallo Sven, grüß dich.
Hallo Sven.
Moin. Ja, Montagmittag. Du hast mir gestern geschrieben, dass du vormittags noch im Studio bist und einen Trailer aufnimmst. Darfst du sagen, was du aufgenommen hast, oder ist das geheim?
Nee, darf ich nicht, aber ich kann dir sagen, ich habe auch gar keinen Trailer. Ich habe den Trailer gerade von zu Hause aufgenommen und musste heute Morgen selber sprechen, was ja auch ab und zu mal vorkommt.
Also, genau. Für diejenigen, um die abzuholen, die mit deinem Namen jetzt erstmal noch nichts verbinden.
Die können gleich wieder ausschalten.
Ich möchte gerne mal irgendwie so zwei, drei Namen in die Runde werfen, die du quasi mit deiner Stimme beglückst oder hier in den deutschen Synchronfassungen vertonst. Nämlich Michael J. Fox, der uns ja, also gerade unsere Generation, schon ewig begleitet, oder auch gerade jetzt vor ein paar Jahren erst wieder in einer tollen Serie mitgespielt, der Christian Slater. Wusste ich gar nicht, dass du den auch sprichst. Also in Mr. Robot meine ich jetzt gerade, ne? Hast du ihn ja gesprochen. Oder? Ich da jetzt ganz falsch?
Nee, bist du völlig richtig. Ja, das gab mal irgendwann einen Film vor vielen, vielen Jahren. Früher hat ihn immer gesprochen, der ein Kollege aus München, der Philipp, mein Namensgedächtnis ist ja immer so geil. Philipp Moog, so da habe ich es. Philipp Moog, und hat das auch ganz wunderbar gemacht. Und irgendwann gab es einen Film bei der deutschen Synchron, Michael Richter. Und der hat gesagt, du, wir haben hier einen Film, mach das mal, wir kriegen den da aus München so schwer und sprich den mal. Und von da an hatte ich den irgendwie an der Backe, den Christian Slater. Mr. Robot war eine große Serie. Der hat jetzt in der Zwischenzeit, oder andersrum, der hatte früher sehr, sehr viele gute, coole Sachen gemacht. Dann hat er sich irgendwann mal überlegt, er probiert mal alle Drogen aus, die es irgendwie auf dem Markt gibt, und war dann irgendwie weg, okay. Einige Jahre. Und dann kam er wieder mit sehr unterirdischen Geschichten. Ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, der hat irgendwie Geld von Oma gekriegt oder geerbt oder so, und dann sind die an so einem Kostümverleih vorbeigegangen, und dann hat er gesagt, ey, guck mal, geile Uniform, lass uns mal kaufen, lass mal gucken, ob wir einen Film draus machen können. Also solche Filme waren das irgendwie, die waren alle also ganz komisch gestrickt und hatte immer irgendwas mit Uniform und mit Kampf und in irgendeinem Fantasieland zu tun. Ganz, 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 ganz eigenartig. Und jetzt kommt er jetzt wieder mit recht coolen Sachen. Also Mr. Robot war ja eine Geschichte, dann gibt es so ein paar Kurzserien. Spielt ja auch in einigen großen Filmen mit. Die Frau des Nobelpreisträgers, glaube ich, hat auch mitgespielt. Und zwei richtig geile Serien, die allerdings nur auf dem Stream laufen. John Doe heißt die eine und die andere Dr. Death, zusammen mit Alec Baldwin.
Ach.
Coole Serie. Ja, die laufen jetzt gerade.
Die allerersten Filme, den ich mit ihm in Verbindung bringe, da war ich halt wirklich noch Teenager, glaube, oder müsste gerade so 20 gewesen sein, Anfang 20. True Romance, hast du ihn da auch schon gesprochen?
Genau, das war der erste Film, da habe ich ihn gesprochen, in True Romance. Davor war er schon Name der Rose und Mr. Cuffs und weiß ich was, da gab es ja noch so ein paar andere Filme.
Ja.
Wie gesagt, dann gab es auch immer so Parallelgeschichten, Interview mit einem Vampir war er, glaube ich, drin. Aber alles, was so ein bisschen in München auch gemacht wurde, das hat Philipp gesprochen, und wenn das irgendein Film in Berlin war, dann war ich das.
Verstehe. Du sag mal, wir haben ja hier so ein bisschen so dieses Überthema, haben wir uns überlegt, wir sprechen über den perfekten Moment, also gerade wir als Künstler oder als Kreativschaffende, da geht es ja ganz oft darum, also gerade auch in der Aufnahme, du machst ja sehr, 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 also so wie ich das wahrnehme, viel mehr Regie mittlerweile fast, als dass du sprichst, oder täusche ich mich da? Das heißt aber, da bist du ja auch kreativ tätig. Und da geht es ja auch immer um dieses, wann ist ein Take fertig? Das frage ich mich immer, weil ich sitze ja nicht in der Regie. Das machst du ja schon auch jetzt seit Jahrzehnten, würde ich sagen. Ne? Also ich habe hier mal so eine kurze Übersicht rausgeschrieben, was ich bei dir gefunden habe. Du hast Verrückt nach Mary hast du das Buch geschrieben, ne?
Oder? Und Regie gemacht.
Regie gemacht, Wahnsinn. Titanic auch, ne?
Regie. Titanic auch, ja.
Wahnsinn. Tree of Life, ein super geiler Film, der mich wirklich beeindruckt hat. Dann Sleepy Hollow, Big Lebowski hast du auch gemacht.
Da ist das Buch geschrieben, ja.
Geil. Und sag mal, Midnight in Paris bei Woody Allen, da hast du auch das Buch und die Regie gemacht, ne? Mhm. Wie ist denn das, einen Woody Allen ins Deutsche zu übersetzen?
Das war schon ganz cool. Ich meine, man darf mal eine Sache nicht vergessen. Das hat letztens auch ein sehr geschätzter Kollege, Autorenkollege von mir beim Synchronpreis gesagt. Der hat immer so gesagt, als es denn darum ging, die Preise zu verleihen, sagt er, ach komm, sind wir mal ganz ehrlich, ein richtig cooles Drama ins Deutsche zu übersetzen, ist eigentlich relativ einfach. Das ist einfach eine gute Vorlage.
Ja.
Und du musst da auch ordentlich arbeiten und da geht es natürlich auch, da kannst du keinen Scharlatan ransetzen, aber Midnight in Paris, das war ein cooler Film. Ich hatte, da arbeitest du mit einem super Supervisor zusammen, der Woody Allen persönlich kennt. Das macht schon Spaß, das ist eine tolle Sache. Und da musst du halt so ein bisschen, muss man sich so ein bisschen reinfummeln, aber die Vorlage ist ja einfach sensationell. Also von
Mega
daher kannst
Film,
du ja, ja da kannst Film. Du, also da ging es ja sogar noch so ein bisschen so, da musstest du ja ein bisschen auch recherchieren, geschichtlich, ne? Er hatte ja immer diese Reise ins 20. Jahrhundert und ja. Wirklich cool, wirklich, wirklich cool. Und du siehst dann auf einmal diese Menschen, die es eben tatsächlich auch gab, ne? Die, fand ich auch ein super Film, also hat mir echt Spaß gemacht.
Das glaube ich, also wir waren wirklich beeindruckt. Also Woody Allen ist immer so eine Sache, es gibt dann so Filme, wo man sagt, naja, okay, der ist halt Workaholic und kann nicht auch mal ein Jahr Pause machen, aber der hat mich wirklich geflasht, also gerade immer dieses Switchen, ne? Dieses leicht Fantastische auch, dass er in diese andere Welt abgetaucht ist. Hast du da Respekt, wenn dann so ein Name auf dich zukommt? Obwohl, du hast ja eigentlich alles gemacht. Ich meine, was soll noch kommen nach so Titanic und so? Aber trotzdem, der perfekte Moment ist ja trotzdem immer respektvoll zu bleiben. Ne? Also wie macht man das nach 40 Jahren synchron, also ohne dir zu nahe zu treten zu wollen? Du bist ja echt ein Urgestein, ne? Also in diesem Business mittlerweile auch. Zumindest für mich, für die lange nach dir angefangen haben, synchron zu machen.
Naja, klar, du hast immer, also sagen wir mal so, das ist wie bei jedem, hoffe ich, der Job macht einfach Spaß, was eben wirklich die ganze Sache unheimlich unterstützt. Ich gehe wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit. Manchmal habe ich um 11 die Schnauze voll, aber eigentlich gehe ich immer gerne dahin. Ich habe viel Mist gemacht, also nicht jetzt Mist, ja, selber gemist gemacht habe ich auch, aber ich habe halt auch viele Sachen gemacht, die eben nicht so groß sind. Ich habe Daily Soaps gemacht, von meine erste Regie habe ich gemacht bei Neighbors mit Kylie Minogue und Jason Donovan.
Yeah.
Genau, richtig. Da bin ich was, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wie kommt man eigentlich dazu und wie sollte man das machen? Dann mal so als kleinen Anreiz auch für die neuen Kollegen. Dass man eben sich nicht einfach nur reinsetzt und sagt, ich kann gerade aussprechen, ich kann auch Regie machen, ich kann auch Dialogbücher schreiben. Da war es tatsächlich so, also ich war noch relativ jung, ich war Anfang 20, das war ein Novum, dass ein so junger Regisseur, es gab nur noch einen anderen, Frank Schaff, aber so einen jungen Regisseur hat man da einfach nicht hingesetzt. Und dann gab es eben einen Regisseur, der gesagt hat, pass mal auf, du hast hier schon ein paar Bücher geschrieben, ich finde das ganz dufte, das gibt da jetzt so eine Serie. Natürlich war es auch geschuldet der Menge an Sachen, die in den 90er Jahren da kamen. Dass sie gesagt haben, wir brauchen eben auch junge Regisseure, wir müssen die irgendwie anlernen. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang in München praktisch aus einem Koffer gelebt, bin von einer Pension zum nächsten Studienkollegen von meinem Vater, mit dem er irgendwo noch ein Pferd begraben hatte, wo ich dann gewohnt habe, dann bei einem Kollegen da, den nächsten Tag wieder bei dem Kollegen. Also ich bin eigentlich alle drei Tage immer umgezogen und hab dort Regie gelernt oder zumindest hospitiert, hab daneben gesessen. Und das war wirklich so eine, man sagt ihnen eine ganz einfache Daily Soap. Also die haben da nicht über Raketenwissenschaften gesprochen, sondern ganz normal, es war ein ganz normales, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es war das Leben. Aber es war mit ganz jungen Schauspielern aus München und auch sehr Unerfahrenen. Und da habe ich eben gelernt, wie ein älterer, versierter Kollege mit den Schauspielern umgeht und wie er die eben führt. Und irgendwann, weiß ich noch, das hat aber bestimmt 3-4 Wochen gedauert, da rief er mich dann morgens an, damals gab es noch, glaube ich, noch gar keine Handys. Doch, da gab es noch Handys, na klar, es gab schon Handys. Gab es nicht, weil er rief mich dann nämlich an irgendwie und sagte, oh Gott, er hätte verpennt, er kommt ein bisschen später. Und dann saß ich da und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Jetzt muss ich ja, scheiße.
Jetzt muss ich ja, dann habe ich das also gemacht. Nicht wissend, dass er aber vorne schon im Aufenthaltsraum mit den anderen Sprechern saß und das sehr wohl alles, die kamen dann raus, die Sprecher, dann hat er gefragt, wie macht er sich und. Nach einer halben Stunde, nach einer Stunde kam er dann rein und sagt, ja, alles klar, ich war übrigens draußen, ich habe mir das angehört. Und dann habe ich dann so peu à peu, habe ich so stundenweise übernommen. Ja. Ja, heute wirst du reingeschmissen, mach mal, alles ist gut.
In die Regie.
Keiner kann es kontrollieren. Das meine ich ja, gerade in die Regie. Beim Buch kannst du es ja relativ schnell mal merken, ob jemand gutes oder schlechtes spricht. Schreibt dann schlechtes Deutsch, hat er die Rolle nicht verstanden, ist es nicht synchron, also rein technisch. Also ich finde, beim Texten finde ich immer eine große Kunst, aber als Regisseur kann ich mich ja im Endeffekt hinsetzen. Wenn ich meine erste Regie hatte ich mit Thomas Danneberg, Hagi Tenstedt und Bianca Krahl, die war damals aber erst 12 oder 13, ja. Aber bei den anderen beiden, da konnte mir ja nichts passieren.
Das stimmt.
Konnte ja nichts passieren. Die hätten, also wenn die mich jetzt blöd gefunden hätten, hätten die mich natürlich reingeritten, aber ich habe einfach,
Das Tolle ist,
mir konnte als Regisseur nicht so viel passieren. Sie kannten mich natürlich, aber ja.
Das ist das Tolle.
Heutzutage genauso.
Ihr kanntet euch natürlich alle auch untereinander im Studio, weil ihr natürlich noch mit mehreren Leuten in meinem Studio stand, als du anfingst. Du hast ja als Kind schon angefangen, genau. Dein Bruder kam, glaube ich, ein bisschen später dazu, oder? Du hast ja noch einen Bruder, der
Kind
hat, weil der auch spricht und auch Regie macht. Aber du hast angefangen, oder?
Ja, als ich anfing, war er erst 3, da ging es noch nicht. Also von daher.
Naja, so ein Babybrabbeln.
Ja. Obwohl. Und ich habe ihn dann Jahre später, er hat mit 7 oder 8 angefangen, hat er seine ersten Takes gesprochen. Du hast früher, wir haben selber auch beide zusammen bei Flipper nebeneinander gesessen, bei Michael Richter, Michael Nowka in der Regie. Das war eine andere Zeit, das war eine tolle Zeit. Das wurde dann irgendwann natürlich durch diese X-Rei, war das dann nicht mehr, war das eben einfach nicht mehr, dass man zusammen vor dem Mikrofon stand. Aber wir haben halt noch von den alten Recken wirklich gelernt, also im Positiven wie im Negativen. Du hast dann natürlich auch die schlechten Sachen von denen abgeguckt oder beziehungsweise hast die wahrgenommen und gesagt, okay, das werde ich mal nicht so machen, ich mache es mal anders. Und wenn wir zu dritt, zu viert, wir waren ja auch nicht so viele damals und haben dann praktisch alle Jugendlichen gesprochen und wir hätten auch gar nicht alle gleich klingen dürfen. Also manchmal hat man dann auch gesagt, ey, ihr klingt jetzt immer, mach mal irgendwas. Und dann hast du jetzt nicht angefangen zu drücken oder zu quetschen, aber so hat sich halt jeder auch so seine Stimmfarbe wahrscheinlich auch automatisch erarbeitet, was du heute halt nicht so häufig hast. Ne? Das ist halt ganz oft, gerade bei den Jüngeren, die klingen alle ziemlich ähnlich. Und denn das merke ich immer als Regisseur, wenn ich dann den einen Montag, Dienstag aufnehme, den anderen dann die nächste Woche und denke, ach du grüne Güte, die klingen ja komplett ähnlich.
Den hatte ich schon hier letzte Woche. Duktus
haben.
Ja.
Verstehe. Ja, das ist so eine Schwierigkeit. Es ist gar kein Vorwurf, aber das ist uns damals, konnte das einfach nicht passieren, weil da hätte der Regisseur aufgepasst und gesagt, ihr müsst da ein bisschen, das hat zwar auch keiner zu mir gesagt, aber ich weiß, dass wir uns immer irgendwie, jeder wollte ja auch sein Ding da machen, denn bei dem Take, ne? Spricht der eine, spricht der andere und dann musst du dich irgendwie, du spielst ja auch ganz anders miteinander.
Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ich weiß dein genaues Alter nicht, sowas gucke ich auch immer nicht, ne? Aber ich glaube, wir sind ungefähr so eine Generation, plus minus.
Nee, mit Sicherheit nicht. Wie alt, was bist du für ein Jahrgang?
Ich werde 50 nächsten Monat.
Na gut.
50,
ne? Na ja, gut, fast ein Jahr. Ich bin plus minus. 6 Jahre älter.
Na gut. Wie ist denn das, wenn du die letzten 30 Jahre eigentlich hauptsächlich im Studio verbracht hast? Wir kommen nachher auch mal, hast noch ein paar andere Sachen gemacht, hast auch studiert und so und hast dir jetzt auch irgendwie noch was gesucht in den letzten Jahren, seitdem ich, also habe ich mitgekriegt, eben auch deine Fotografie, da kommen wir gleich drauf. Der perfekte Moment, wenn ich bei dir ins Studio komme, habe ich immer das Gefühl, du bist wahnsinnig toll. Also das, ich liebe das, sehr konzentriert. Ne? Da ist nicht groß an Privatheiten und so. Was mich wirklich als Sprecher interessiert und ich war bisher noch nicht, ich traue mich das einfach nicht, eben aus diesem Respekt irgendwie mich da auf so einen Regiestuhl zu setzen. Ne? Also Lust hätte ich da schon mal zu, aber da warte ich noch ein bisschen. Wann weißt du denn, wann ein Take perfekt ist? Das frage ich mich immer. Also, weil ich glaube, ich würde dauernd denken, ah, komm, probier mal noch eine, aber genau das nervt ja Sprecher, ne? Und oft werden die ja dadurch nicht besser, wenn man sagt, komm, mach mal einfach noch mal eine, wenn du es nicht begründen kannst, warum. Woran spürst du sowohl technisch als auch inhaltlich, wenn du zum nächsten Take gehen kannst?
Also,
das ist eine blöde Frage, kann man das nicht beantworten?
Nee. Man kann sie beantworten. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn ich jetzt antworte. Das ist so, keine Ahnung. Also erstmal bin ich weg davon, perfekt sein zu wollen, weil das hemmt mich und ich kann das nicht. Ich will bei allem, was ich mache, ich liebe es, wenn Menschen unperfekt sind. Und diesen Anspruch stelle ich an mich selbst auf.
Wie geil ist das denn?
Ja. Und das ist, das funktioniert nicht, weil du wirst immer unzufrieden sein. Also das ist meine Erfahrung.
Ich will es keinem,
aber das ist meine Erfahrung. Ich, wenn jemand sagt, ey, und da hast du aber nicht aufgepasst, oder hast einen Fehler gemacht, das ist ein Retik, sag ich, so what? Wir machen 2.500 Takes. Wir haben, ich bin ja auch so ein bisschen Manager, muss ja auch aufpassen, dass immer dass die Kosten nicht uns um die Ohren fliegen, dass die Leute, besprecht das ja auch mit den Aufnahmeleitern, weiß genau, die kriegt die Leute nicht so gut, dann probierst du mal ein bisschen was anderes oder musst ein bisschen schneller machen, dann machst du vielleicht noch die Takes von morgen, weil du genau weißt, die Aufnahmeleiter hat dann totalen Stress, den nochmal zu kriegen oder was auch immer. Mhm. Deswegen bin ich weg von dem Ding, ich muss jetzt unbedingt super perfekt sein. Den richtigen Moment dann zu erkennen, finde ich auch, ich glaube, dass das Problem ist oder die, was ich für mich jedenfalls rausgefunden habe, ist, ich gucke mir nicht den Tick als Einzelnes an, sondern ich gucke mir das Gesamtding an. Also, wenn ich jeden Tick einzeln toll lutsche und toll, dann habe ich eine Aneinanderreihung von super Ticks. Mhm. Ob die dann miteinander spielen, keine Ahnung. Es gibt sicherlich auch Kollegen, die machen das und die sagen, das ist okay. Ich habe bei Leuten gelernt, die aus einer anderen Zeit kamen, die andere Vorgaben hatten und die bis heute als genial gelten. Mhm. Und die hatten Sätze drauf wie, das Auge ist träger als das Ohr. Heißt, ja, da hast du aber da hinten den Halblabial nicht gedeckt. Oder der ist aber, da sage ich, ja, aber das sieht kein Mensch, außer eine Cutterin, der du sagst, pass mal auf, ich habe da einen Film gemacht, guck mal bitte drauf, ob das Ding, wenn es gut gespielt ist, wenn es flutscht, dann achtest du auf solche Sachen nicht. Es gibt technische Sachen, die müssen einfach stimmen. Ne? Es muss halbwegs sauber sein, es darf nicht überlappen. Ja, das ist ja mal unsere Problematik, gerade heutzutage. Früher war das auch noch ein bisschen anders. Die Filme einfach anders waren. Heute sind die alle so dicht und so vollgeknallt, auch mit irgendwelchen Effekten. Das gab es früher, zumindest ist mir das nie so aufgefallen. Mhm. Gab es nicht diese Dichtheit von Geräuschen, Musiken. Also du sagst irgendwas, es wird eine Pause gemacht. Und dann spricht der weiter und dann hast du gedacht, naja gut, das ist Kunst, aber na, kann ich ja weitermachen. Aber in der Zwischenzeit legt der irgendwie sein Stift hin und das macht und du sagst, ja, und da hat ein Sounddesigner, hat irgendwie eine Stunde dran gesessen, dass dieses Geräusch genau so ist und deswegen musst du es freiliegen. Mhm. Und da müssen wir halt ein bisschen mehr drauf achten und dann muss ich eben auf andere Sachen verzichten, weil das ist eben viel wichtiger und wir können nicht 100% wie das Original sein. Und dann musst du eben, und ich finde, das ist eben die Aufgabe eines guten Regisseurs, jeder für sich muss dann abwägen, was ist jetzt wichtig, wie kommt es im Gesamtkontext, wie läuft das Ganze rund und so wägst du dann ab. Das fängt ja bei der Besetzung an. Das ist ja alles. Es ist ja im Endeffekt das ganze Ding, was du von, deswegen kannst du nicht diesen perfekten Moment nehmen, weil der ist es mal. Also ich hatte das, wenn ich jetzt zurückdenke, hatte ich das einmal wirklich, und das geht mir bis heute rauf und runter. Das ist, weil du ansprachst, Titanic. Es gibt ganz am Ende gibt's eine Szene, wo die alte Rose diesen Diamant in der Hand hält und dann ins Meer fallen lässt. Und damals hat Tilly Launstein hat das gesprochen, und die macht im Original, macht ihn laut. Und heutzutage würdest du den abspielen. Dann nimmst du den vom Original. Ja, dann machst du dir gar keine Platte, weil der ist super im Original, und du kannst es, wenn du gut besetzt hast, kannst du es 1:1 abnehmen. Aber wir haben den aufgenommen und wir haben den gemacht. Und wir haben den nochmal gemacht und nochmal. Und wir sagten, na, das geht nochmal. Und irgendwann hat sie einen Laut gemacht. Die hat bestimmt 20 Mal diesen Laut gemacht. Aha. Und hat die einen Laut gemacht, und ich habe gemerkt, wie mir die Träne runterlief.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, genau das war der Laut. Da kriege ich Gänsehaut, und das war es irgendwie. Das ist mal so eine Ausnahmegeschichte gewesen. Das ist in der Komödie natürlich genauso. Der perfekte... Funktioniert der Gag, funktioniert er nicht? Ist der pointiert? Ist das auf den Punkt gesprochen? Ist es nicht? Das, klar, dann hast du den richtigen Moment. Aber so in der, sagen wir mal so, 90, also jedenfalls bei mir so bei 90% ist es eher so immer abwägen, passt es da, ist das gut, kannst du den nehmen, ja, ist in Ordnung. Technisch klar, Cutterin muss sagen, ist okay, Tonmeister muss sagen, ist okay, und wenn die dann sagen, soweit ist in Ordnung, dann nehme ich auch mal einen Take, auch wenn ich meine, naja gut, vielleicht kriegst du den auch nochmal. Da wäge ich dann für mich ab und sage, ach, verschlimmer ist das jetzt.
Das ist ja dann oft, ne? Dann bist du da am Mikro und denkst so, ah, ich kann es besser, und dann kommt dieser Druck, und dann bist du nicht mehr du in dem Moment, ne? Und dann wird es oft nicht besser, also befürchte ich fast. Also.
Es gibt ja Erfahrungen. Also bei zum Beispiel bei der Werbung habe ich das gemerkt, selbst als Sprecher. So, du kommst also dahin, du sagen dir irgendwie, ja, sprich mal das und das, du sprichst diesen Take, ja, war schon nicht schlecht. Und dann fangen sie an, rumzudoktern. Und dann betonen mal das Wort, betonen mal den Halbsatz davor, betonen mal das und betonen mal das. Und irgendwann, und ich habe das schon ein paar Mal gemacht, habe ich gesagt, so, jetzt hört euch doch nochmal die allererste an. Ey, die ist ja geil. Ja, dann nimmt die doch einfach mal.
Das habe ich doch nicht klar, auch im Werbestudio erlebt. Genau, ja. Den gleichen Ding, wo ich dachte, ich mache das alles, aber es wird nicht besser.
Es können, und dann gibt es die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist das, was du sagst. Wenn jetzt ein Regisseur nochmal von dir eine verlangt, du wirst unsicherer, du weißt gar nicht mehr, wie du es machen sollst, denn weiß nicht, irgendwas ist, du fängst ja dann auch an dir selber zu zweifeln, kriegst es jetzt nicht hin. Also es wird eigentlich, das ist meine Erfahrung, dann immer schlechter. Dann gibt es aber wiederum die ganz, ganz alten Sprecher, das hatte ich letztens erst wieder, der spricht den ersten Take völlig asynchron, unsauber, weiß ich was, weil er über 90 ist, macht noch eine. Und du merkst, dass von Take zu Take, von Aufnahme zu Aufnahme wird es immer besser. Und du machst mit dem 5 oder 6 Aufnahmen, und der erarbeitet sich das. Also gar nicht mal jetzt so im künstlerischen sowas jetzt, wo ich jetzt sage, also probier es mal so oder so, sondern einfach für sich, es wird immer sauberer. Das erste sind irgendwelche Proben, damit er irgendwie den Rhythmus hinkriegt. Und dann wird es immer besser und immer besser. Und das ist meine Erfahrung, dass ich bei den alten, wirklich alten in dem Sinne, Sprechern festgestellt habe, das ist am Anfang, wo du denkst, so, oh, das kannst du ja schon mal in die Tonne treten. Und dann werden die immer besser, die Aufnahmen.
Das heißt, beim Synchron ist eigentlich der, ich benutze jetzt trotzdem nochmal dieses Wort, der perfekte Moment, eigentlich hinterher, wenn du dann dir den Film anguckst, was ich im Kino oder irgendwie dann in der Mischung, wenn alles fertig ist und alles ineinander flutscht. Das ist dann für dich als Regisseur eigentlich. Okay, so, habe ich super gemacht. Oder genau. Oder sitzt du so nieder und denkst immer so, ach scheiße, ich hätte es noch besser machen können.
Nee, um Gottes Willen. Das ist wie umgekippte Milch. Ich weiß auch nicht, ob mir das gut tut. Also klar, es gibt so mal Projekte oder mal so Dinge, die gucke ich mir an, die höre ich mir auch an von mir. Also ich bin da wirklich völlig, völlig frei von irgendwelchen, das ist mir eigentlich wurscht. Ich höre mir manchmal sowas an, denke, ah, ja, passt ja ganz gut, ist ja gut, wunderbar, mache ich. Oder war in Ordnung, aber ich seziere jetzt nicht im Nachhinein auch irgendwelche Filme, um zu gucken, ob man das hätte besser machen können. Hm. Gottes Willen.
Gottes Willen. Na, die Zeit hast du auch noch nicht, so wie ich dich einschätze.
Nein, das hat nichts mit Zeit zu tun. Das ganz im Gegenteil.
Guckst du dir die Sachen gerne
an? Ich habe immer mehr Zeit, tatsächlich. Aber ich nehme mir eben die Zeit, oder sagen wir mal so, meine freie Zeit wird mir immer kostbarer, und deswegen sage ich immer, ich habe keine Zeit, weil ich habe denn andere Sachen vor.
Ja, du sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn dich als Sprecher, als deutscher Synchronsprecher ein Schauspieler so lange begleitet, wie jetzt zum Beispiel Michael J. Fox, und dass du jetzt noch, immer noch erkannt wirst. Und du hast mir neulich so eine geile Geschichte erzählt beim Tätowierer, dass der sagt irgendwie, Alter, du bist doch Marty McFly. Und dann fand ich super die Geschichte. Wie ist denn das, wenn du erkannt wirst? Und zwar mit so einem Schauspieler, der eigentlich, ja, der ist ja auch schon ikonisch fast, ne? Also ich meine, 80er Jahre zurück in die Zukunft.
Also lustig, also natürlich, also wenn ich jetzt sagen würde, es geht mir am Arsch vorbei, dann würde ich lügen. Natürlich bauchpinselt einen das ein Stück weit, und man kann auch so ein bisschen mit kokettieren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wenn es darum geht, gar nicht mal, dass man jetzt sagt, was man Tolles gemacht hat oder sowas, aber kenne ich dich irgendwo her? Ja, dann erzählst du natürlich wahrscheinlich nicht, aber du wirst meine Stimme mal gehört haben, und deswegen komme ich dir vertraut vor. Das passiert mir immer häufiger. Diese Szenen passieren relativ selten, also anders als vielleicht eine Manne Lehmann als Bruce Willis, das habe ich einmal erlebt, erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte, gehen in Neukölln in die Apotheke, weil wir Nasentropfen für ihn holen wollen oder Lutschtabletten oder sowas, und er kommt rein am Nachmittag, ich brauche Lutschtabletten, und auf einmal die ganze Apotheke still war und denen fällt eines die Kinnlade runter. Das passiert mir natürlich nicht, was wiederum ja ganz gut ist. Ich kann ja überall hingehen und
ja gut, aber Herr Lehmann ist natürlich auch, ist ja auch eine Stimme,
die ist unfassbar. Es ist jetzt wirklich, genau, aber mir sind halt auch schon mal so eine Sache passiert, dass ich nach München geflogen bin für Aufnahmen und komme abends mit dem letzten Flieger, steige in ein Taxi rein und sage, Tag, möchte da und da hin. Und ein junger Typ, Anfang 20, also mir passiert es ja eher so bei 30, 40, 50-Jährigen, aber der Anfang 20 sagt, Alter, du bist Michael J. Fox. Und ich denke, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein Gag von der Produktionsfirma. Die
da versteht sie Spaß. So, jetzt bist du dran.
Ja, sowas, jetzt bist du dran. Und da sag ich, und ich bin jetzt, hey, Tachchen, hallo, hey, ich will zurück in die Zukunft. Nein, ich bin einfach nur reingestiegen und gesagt, möchte gerne Lindwurmstrafe da und dahin. Und er sagt, also du bist Michael J. Fox. Und da sag ich, das kann nicht sein. Wie kannst du sowas erkennen?
Es gibt Leute, die haben so ein Gehör.
Ja, der sagt, der war nun so ein Oberfan, und dann haben wir seinen Bruder angerufen übers Ding, und dann habe ich ihm dann kam ich mit dieser Nummer, und dann sagt er, ja, alles geil, ja, verarsch mich mal, und wer ist denn da? Nee, wirklich, ich habe den wirklich im Taxi drin, und also es war wirklich sehr lustig. Aber wie gesagt, das passiert mir alle Schaltjahre einmal.
Ja gut, du hast so viel schon über auch deine Synchronarbeit gesprochen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich hat mich berührt dieses Jahr. Synchronpreisverleihung, du hast dieses Jahr den Synchronpreis für die beste Komödie bekommen, ne? Animationsfilm. Komödie. Das ist ein animierter Film, aber es ist ein Echtfilm. Also es ist jetzt kein Animationsfilm. Für Hexen. Hast du das genießen können, oder fandst du das eher unangenehm, dass du da so quasi vor den Kollegen so ausgezeichnet und geehrt bist? Also da geht ja jeder von uns unterschiedlich mit sowas um. Konntest du das genießen, oder fandst du es komisch, oder war das ein perfekter Moment für dich, einfach auch als Anerkennung mal deiner Arbeit, oder hast du gesagt, das gehört zum Business, mache ich jetzt mit auch?
Ja, ich habe zu diesem Preis ein gestörtes Verhältnis. Viele wissen es vielleicht nicht, aber diese Gilde, die das ja dann ausgelobt hat, die ist ja in meinem Kopf entstanden. Die habe ich mit Christian Wunder zusammen vor vielen, vielen Jahren mal gegründet. So. Nachdem es viele Einzelverbände gab, also den Sprecherverband und den Produzentenverband, und ich habe gesagt, und die sich wirklich gezofft haben und sich nicht angeguckt haben alle, und das ganz, ganz in eine ganz komische Richtung ging. Und da haben wir ein Jahr lang sind wir immer so in konspirativen Treffen, haben wir gesagt, ey, wir müssen das irgendwie zusammen machen, wir saufen doch alle aus demselben Brunnen, unsere Feinde, wenn man so von diese Kriegssprache benutzen will, sind ja andere, also wir müssen uns doch eher gegen unsere Auftraggeber zusammenschließen. Und dann haben wir das, dann sind wir zu Björn Herbing gegangen, haben dem das vorgeschlagen. Der hat gesagt, das könnt ihr nicht bringen. Die treiben uns durchs Dorf und vierteilen uns und weiß ich was alles. Und dann haben wir gesagt, okay, lass noch mal weiterdenken. Dann haben wir den nächsten Produzenten mit reingenommen und haben das Ding irgendwann gegründet. Lange Rede, kurzer Unsinn. Jetzt macht die Gilde diese Geschichte. Und dann ging es immer mal irgendwann um diesen Synchronpreis. Und da habe ich schon immer gesagt, ey Leute, lasst uns das bitte sein. Ich finde das so. Ich mag das einfach nicht. Ich bin kein Freund dieses Synchronpreises. Mhm. Also erst recht diese alte Nummer, die es früher gab. Das wäre so ungefähr, als würde ich nach so einer Produktion sagen, so, passt mal auf, Leute, ich habe jetzt hier 4 Preise für den besten Sprecher, Sprecherin, für Cut, Ton und Regie. Die beste Regie bei diesem Film bekommt Sven Hasper. Ey, super geil gemacht. Das ist so eine Selbstbeweihräucherung irgendwie. Habe ich immer den Eindruck gehabt. Mhm. Ich weiß, dass es andere Meinungen gibt, die das auch toll finden. Ich für mich habe da immer ein Problem mit gehabt, weil ich gesagt habe, genau das Gleiche, was ich anfangs sagte. Mhm. Es wurden Leute ausgezeichnet, oder beziehungsweise waren ja damals noch Einzelpreise, also beste Regie, bestes Buch und so weiter. Und da habe ich gesagt, ey, da wird einer für die beste Regie ausgezeichnet, für einen Film, der sensationell ist, mit sensationellen Schauspielern und Synchronsprechern. Ich sehe hier im Saal, ich bin da nicht neidisch gewesen. Also ich bin weit weg davon, irgendjemandem was zu neiden. Mhm. Aber ich habe gesagt, hier sind 10 andere Leute, die das mindestens genauso gut gemacht hätten. Also, weil du kannst sowas nicht schlecht machen. Das ist, also da musst du dich schon richtig dusselig anstellen. Beim Buch, es gibt bestimmte Filme, da war ein sehr, sehr kreatives Buch gefragt, ja, weil es um eine bestimmte Sprache geht. Mhm. Bei Komödie, nicht weil ich jetzt Komödie gewonnen habe, sondern Komödie, finde ich, ist immer noch so ein extra Ding. Da musst du wirklich ein gutes Buch schreiben können, damit es auch witzig ist am Ende des Tages. Mhm. Es gibt auch bestimmte Rollen, finde ich, wo du auch den Sprecher sehr wohl würdigen kannst. Aber wo fängt's an? Deswegen sage ich ja, warum muss gerade der neueste Bond prämiert werden? Weil der ist, wie mein Bruder mal sagt, Karo einfach. Schwierig ist, irgendeine Dreckskomödie zu kriegen, die hinten und vorne nicht stimmt, die du einfach gut machst. Aber das musst du erst mal rauskriegen.
Verstehe, ja.
Und also die wären für mich preiswürdig. Und das ist immer so mein Ding. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal lieber so ein, was ich super finde, ist, dass wir diesen Rahmen haben, dass das gefeiert wird. Mhm. Weil das mag ich. Also ich feiere unheimlich gerne. Und ich habe auch gesagt, lass uns doch sowas machen. Es gab vor hunderten Jahren, mal gab es so Theaterball. Und da gab es immer so einen Tisch. Da waren immer so die ganzen alten Berliner Theaterschauspieler. Und dann wurde auch mal einer nach vorne und geehrt und so weiter. Mhm. So wie wir jetzt hier den Ehrenpreis. Und das finde ich eben gut. Ich finde eben, dass wir Kollegen, die lange, lange, lange dabei sind und viel, viel Gutes gemacht haben, dass man die honoriert. Und zwar dann eben aber auch durch alle Genres durch. Ja, nicht nur Sprecher und Sprecherin, sondern auch, es gibt Cutterinnen, die noch zu Hause sind, die ich kenne, die damals noch mit 16 mm da Tees rausgeschnitten haben aus dem Film. Ich finde, sowas ist auch preisverdächtig. Ja? Ja, die anderen Sachen. Ja. Ich hab meinen Frieden gefunden mit diesem Preis und sage, das ist in Ordnung, das ist schön. Ich mag so eine Selbstbeweihräucherung nicht. Das ist der einzige Punkt, weswegen ich da so ein bisschen.
Ich verstehe.
Mit gemischten Gefühlen auch nach oben gegangen bin.
Weißt du, für mich war es ganz schön, einfach da zu sitzen, okay, ich war in keiner dieser Filme irgendwie mit beteiligt. Von daher war es für mich wirklich so, ich saß da und habe mich einfach tierisch gefreut, also dass wir da alle zusammenkommen und dass wir uns auch gegenseitig diese Wertschätzung mal geben, weißt du? Also auch der Jürgen Wilhelm, der ja auch einen Preis bekommen hat und so. Und auch der Kai Wolf, ne? Und das hat mich richtig gerührt. Und wo ich dachte, so, ist einfach toll, dass man hier einfach auch mal sitzen kann und einfach auch mal wirklich das ausdrücken kann. Und wenn es nur durch einen Applaus ist oder so. Ne? Also mochte ich sehr. Also, und mir ist klar, es gibt sicherlich auch noch 20 andere gute Komödien von 2020, 2021, die das verdient hätten. Also, und wenn, dann ist es auch immer Team. Ja. Das finde ich übrigens ganz schön, diese Idee von der Gilde. Deswegen bin ich da auch eingetreten, jetzt vor 1-2 Jahren, dass das eben nicht nur eine Sprecherinteressenvertretung ist, sondern da sprichst du mir völlig aus der Seele. Das geht nur, wenn wir gemeinsam irgendwie aus allen Gewerken zusammenkommen und für uns alle gucken, was ist das Beste für uns. Das finde ich total
gut. Das war der Gedanke und deswegen haben wir gesagt, wir dürfen halt keinen auf der Strecke lassen, weil so wie das früher immer war, Hat denn der eine Verband hat für seine Gruppe was gemacht und dann hast du aber immer gesehen, also damals war es eben wirklich Sprecher müssen mehr Geld verdienen, ja, ist wunderbar. Und dann kam irgendwann, weiß nicht, hat die Cutterin, der Cutter oder Tonmeisterin haben dann irgendwie bei der nächsten Gehaltserhöhung haben dann sich anhören müssen, ja, geht leider nicht, kannst dich hier bei den Sprechern bedanken, die haben gerade ihre Preise erhöht. Und das ist so ein gegenseitig gegeneinander ausspielen, was ich einfach gedacht habe, das funktioniert nicht. Wir haben sowieso ein Problem, wir haben unterschiedliche Bezahlmodi, also der eine ist eben angestellt, der andere ist freiberuflich da, der andere arbeitet im Endeffekt auf Akkord, der Sprecher, der andere ist eben eher ein Zeitarbeiter, der pro Tag bezahlt wird. Das ist schon schwierig genug. Dann hast du diese unterschiedlichen Gehaltsklassen, nennen wir es mal so. Da gehört natürlich auch immer viel Ruhe rein, auch zu sagen, ich gönne dir das, ja, also ich gönne jedem Sprecher, und wenn da ein Sprecher reinkommt und für seine 10 Ticks 15 Millionen kriegt, soll er das gerne kriegen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, solange ich eben auch fair bezahlt wäre. Und darum geht's. Ich will nicht auch, ich kann ja nicht sagen, ja komm, ich habe aber, meine Arbeit ist ja eigentlich viel, viel wichtiger. Mhm. Und das war eigentlich so der Wunsch der Gilde, dass wir da so ein bisschen so eine den sozialen Frieden reinkriegen, wie man so schön sagt. Ne?
Eigentlich das Team im Verband bilden, wo es auch im Kleinen im Studio das Team ist. Es geht nicht, genau, es geht nicht anders. Also es können nur, genau, keiner ist verzichtbar da und alle müssen irgendwie entsprechend irgendwie auch da ihre Rechte und auch ihre...
Genau.
Du, ich möchte ganz gerne hier mal den Bogen schlagen, weil... was mich wahnsinnig, wo ich wirklich auf dich aufmerksam wurde, mal abgesehen von der Arbeit, als ich die ersten Male auch zu dir ins Studio kommen durfte. Du hast im Lauf der letzten Jahre, und das machst du auch immer noch weiter, Fotos gemacht von Kollegen. Also und wirklich von der ganz alten Garde noch, ne? Mhm. Und für diejenigen, im Moment ist es leider wahrscheinlich nicht öffentlich zugänglich, aber es gibt diese Ausstellung als Dauerausstellung bei der Ayuno, former, also ehemals Berliner Synchron, wo wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Fotos da hängen, 30, 40 von wirklich Ikonen des Synchron, die dort eingefangen sind. Und jedes Mal, wenn ich dort in eins dieser Studios gehe, ich bleib da immer hängen und denke, verdammte Kacke, warum ist denn der so ein guter Fotograf? Wie machst du? Ja, also bin ich wirklich neidisch, weil da wirklich, also gerade aus den Kollegen, ich meine, ihr habt einen beruflichen Kontext zusammen. Du bist sicherlich mit vielen auch privat verbunden und sogar befreundet, ne, wenn du das so lange machst. Da interessiert mich wirklich, und zwar, weil ich einfach auch, also das mache ich hobbymäßig, ne, fotografieren, dass du da. Und wie triffst du dort deine Entscheidungen? Das ist ja nicht nur ein Foto, was du oft machst, sondern wahrscheinlich 20, 30, 40. Wir hatten auch schon mal ein tolles Fotoshooting zusammen. Innerhalb von einer Stunde sind da wunderbare, tolle, tolle, tolle Fotos entstanden, also wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dass da so viel bei rumkommt. Was mich interessiert ist, wie schaffst du diese Atmosphäre? Ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es war sofort, es hatte gar nichts mit Job groß zu tun, sondern du nimmst einen so in Empfang und man hat so das Gefühl, es ist gar nicht irgendwie intensiv oder was passiert, aber wenn man dann die Fotos sieht, merkt man, wow, du hast ein Geschick dafür, diese Verbindung herzustellen. Wie hast du dann einen Geheimtipp für oder machst du das intuitiv? Wie kommst du dazu, aus den Menschen, die du fotografierst, vor allen Dingen in der Porträtfotografie, diese authentischen, puren Momente? Und zwar nicht diese geleckten, haha, ich lächle mal so in die Kamera, sondern dann ist teilweise ein Arm mit halb vor dem Gesicht oder die Person guckt irgendwie an der Kamera vorbei, dass das alles trotzdem so in einem Guss ist und wirklich tolle, tolle, tolle Bilder sind. Wie machst du das?
Also, ja, das weiß ich nicht. Das ist offensichtlich genauso wie beim Synchron. Ein Talent, was man nicht lernen kann. Ich habe vor zwei Monaten ein Einzelcoaching geschenkt bekommen von meiner Familie, bei einem Fotografen, den ich sehr, sehr schätze. Und mit dem habe ich 8 Stunden mich unterhalten eigentlich mehr. Der musste mir auch nicht zeigen, wo ich auf den Knopf drücke, sondern da ging es wirklich um genau diese Sachen. Wie kommst du dahin noch mehr? Also was meine Intention war, wie schaffe ich, einen Bildlook zu schaffen, bei dem die Leute irgendwann mal ein Bild sehen und sagen, ah, das könnte von Sven sein. Also nicht, das ist von Sven, das erkenne ich sofort, aber das könnte so vom Stil her, das war so meine Intention. Dann haben wir auch über diese Geschichten gesprochen und da habe ich mir natürlich auch viel Gedanken, musste ich mir machen im Vor. Also es war wirklich wie eine Schulbank drücken. Und ich glaube, was natürlich bei den Kollegen, also der wahnsinnige Vorteil, ich kenne alle persönlich, die ich dort abgelichtet habe. Die kennen mich teilweise, da bin ich noch ein kleiner Pimmel, ja. Also das war wirklich, das ist der Vorteil. Und ich musste auch viele überreden, weil sie,
Ach echt?
Ja, was ganz eigenartig ist, du kriegst, also da, ich weiß nicht, ob deine Eitelkeit eine Rolle spielt oder so, aber es sind ja alles Schauspieler und sie sind ja sehr extrovertiert, wenn eine Kamera läuft, aber wenn dann wie ein Fotoapparat ist, dann hast du Schwierigkeiten, weil, wie ist denn jetzt, du hast ja genau diesen einen Klick und der muss dann so, also zumindest habe ich das Gefühl, glauben die, genau der Moment muss denn sitzen, jetzt gucke ich gerade doof oder jetzt habe ich die Zunge draußen. Und ich glaube, ich gebe ihnen das Gefühl, das Vertrauen, dass es vollkommen egal ist, wie sie aussehen. Weil genau diese geposteten Bilder, die langweilen mich auch.
Die sind total langweilig.
Das habe ich im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass mich nicht, also das ist genau das Gleiche wie mit perfekten Menschen, wie mit perfekten Fotos, perfekt ausgeleuchtet. Das ist aber nicht scharf. Ich habe letztens wieder fotografiert, mache gerade so eine Dokumentation quasi über das Jahr beim Handball-Bundesligisten. Und dann habe ich das auch jemandem gesagt, der sagt, das ist aber nicht scharf. Da sage ich, wo steht denn geschrieben, dass Bilder scharf sein müssen? Aber es ist genau der Moment, den so zu kriegen. Aber das, da fängst du an, dich zu erklären. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, es hat ganz, ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass derjenige, der bei mir vor der Kamera steht oder vor meinem Fotoapparat ist, irgendwann das Gefühl kriegt, der muss nicht irgendwie, der muss jetzt keinen tollen Take abliefern oder muss das oder muss perfekt aussehen. Ich möchte gern schöne Menschen fotografieren, aussehen egal, weißt du, so das beschreibt es so ein bisschen, das ist völlig egal, komm daher. Und das ist ja das, was mich zum Beispiel reizt. Warum mache ich denn sowas? Ich müsste das ja eigentlich gar nicht machen, also wie du sagst, Zeit
oder
und so weiter.
Eigentlich.
Sondern ich mache das, weil ich da im Endeffekt die Kreativität ausleben kann, die ich beim Synchron nicht mehr so ausleben kann. So wie früher, ne? Weil wir da so ein bisschen schon so im Originalraster drin stecken. Und wenn du mal eine geile Idee hast, dann kannst du die als zweite Fassung machen, weißt aber genau, die wird spätestens dann schon weggeschmissen, weil es ist ja anders als Original. Das kann ich beim Fotografieren, kann ich das machen. Ich kann sagen, lass mal Licht von da kommen oder lass mal hier machen oder mach da mal einen Kopfstand oder mach mal irgendwas ganz Beklopptes oder und dann kann man immer noch gucken, ob das cool ist. Und wenn es nicht cool ist, dann schmeißt man es halt weg oder legt es zur Seite. Und ich weiß nicht, dir habe ich den Satz, glaube ich, schon gesagt. Joachim Tennstedt hat, den ich nun wirklich als Kollegen auch sehr, sehr schätze, der hat nach dem Fotoshooting hat er zu mir gesagt, weißt du was, Sven, ich fühle mich bei dir als Fotograf besser aufgehoben als Regisseur. Und das hat mir natürlich auch so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dachte, Oha. Ups, wie meint er denn das? Aber ich kann es total verstehen. Und das hat später nochmal Heide Bartholomäus gesagt. Die kam auch mit irgendeiner Geschichte und dann habe ich ihr das erzählt. Sagte, das kann ich total verstehen. Das glaube ich 1:1. Es ist natürlich im Studio, wie du auch sagst, weißt du, da bin ich relativ fokussiert, sagen wir es mal so.
Total also zumindest bei mir.
Das mache ich bei allen. Das hat aber auch was damit zu tun. Ich will auch gar nicht damit meinen privaten Kram oder so. Das hat da nichts zu suchen. Ich bin auch nicht, wie man es vielleicht denkt, mit sämtlichen Leuten dicke befreundet. Das eine ist das und das andere ist das. Man kennt sich, man hängt schon viel aufeinander. Ich muss mir viel anhören. Ja, ich muss mir viele, viele, viele Geschichten anhören, wenn ich immer denke, oh, weißt du, bei den Älteren denke ich jetzt auch schon so, das höre ich mir auch an, weil ich auch denn die Hintergründe weiß. Sie sind froh, dass sie mal draußen sind, dass sie mal das loswerden können. Aber manchmal denke ich, ich bin doch nicht dein Friseur. Warum? Wir müssen hier arbeiten. Und ich
aber selbst ein Friseur interessiert das oft nicht wahrscheinlich. Ne? Aber
genau, richtig. Und beim Fotografieren ist es anders. Dann nimmst du dir dann halt die eine Stunde Zeit oder die zwei Stunden und dann quatscht ein bisschen und dann interessiert, also nicht, dass mich das sonst nicht auch interessiert, aber dann habe ich die Muße, dass es mich tatsächlich interessiert. Wenn mir einer zwischen dem einen Tick und dem anderen erzählt, was seine wie der Durchfall seiner Katze am Abend war, dann ist das einfach ein,
das stört passt eigentlich, nicht ne? hin. Ja, da ist die Konzentration weg.
Ja, und wenn das für diesen Menschen gerade das Wichtigste ist, ich kann das total nachvollziehen, aber das, da bin ich irgendwie, da muss man trennen. Mhm. Und beim Fotografieren ist es anders, da höre ich mir so eine Geschichten an. Und deswegen sind diese Fotos meines Erachtens, die bei der BSG sind übrigens über 60 bereits.
Echt? So viel doch?
Ja, ja.
Geht das ja auch noch weiter. Aber
genau, nein. Und die sind deswegen so geworden, weil wir dann irgendwann wir sind dann so ins Schwafeln, wo ein bisschen erzählt und ein bisschen hier. Und dann habe ich gesagt, du kannst dich auch ruhig bewegen. Du musst jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwie so eine Salzsäule da stehen und sagen, hoffentlich sehe ich gut aus. Mhm. Und dann sind diese Fotos entstanden. Es hängen leider nicht die da, die ich ausgewählt hätte, weil ich habe dann den Kollegen aber gesagt, sie können sich denn gerne das Foto aussuchen, was sie meinen.
Ach so.
Deswegen kommt spannend. Und jetzt kommt okay. Werbung, Achtung, das Werbung, ja. Ich habe, das hatte ich schon immer mal vor, ich will ganz gerne ein Fotobuch machen, wo all diese Fotos drin sind.
Ja.
Und auf der einen Seite kommt das offizielle Foto und rechts kommen die drei oder vier Making-ofs, weil da sind Fotos dabei, Nase popeln oder in sich zusammenbrechend oder
ja irgendwelche
Geschichten erzählen. Ja, und das ist, ich glaube, das kommt ganz gut.
Apropos perfekter Moment, wo wir ja irgendwie dieses Thema haben. Interessanterweise habe ich gerade gestern einen Post gelesen, wo wirklich fünfmal hintereinander stand, Perfection is boring, Perfection is boring. Wo ich dachte so, okay, danke für dieses Gespräch. Perfektion, Unperfektion und was dann authentisch ist, das ist viel, viel, viel schöner, was dann durchscheint, wenn man diese Fassade, diese Maske fallen lässt. Aber der Moment, als deine Bilder zum Beispiel am Hauptbahnhof ausgestellt wurden mit den Kollegen und sowas. Wie war denn das für dich? Also mit dieser.
Nee, das war ich nicht.
Hä? Das ich dachte, das waren deine Fotos. Ah, dann habe ich eine falsche Information. Ach, Scheiße. Ja, genau. Oh, sorry.
Aber da war ich eben so ein bisschen inspiriert. Ne? So kam diese ganze Geschichte. Das ist dieses Faces Behind the Voices.
Ach so.
Das ist also eine Wanderausstellung, die hatte aber, die Fotos waren nicht vordergründig, sondern vordergründig, da waren irgendwelche, der hatte irgendwelche Audiogeschichten mit drin und da gab es dann eben diese Stimme mit der, die Stimmen mit dem Bild zusammen und, ja. Und das war so eine, genau, das war eine andere Geschichte. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, weil ich gedacht habe, Mensch, die BSG kam auf mich zu und hat gesagt, können wir nicht deine Fotos hier, können wir nicht Fotos von dir hier hinhängen? Und dann habe ich gesagt, naja, was wollte denn hier meine halbnackten Mädels da? Das ist ja auch nicht so toll. Na, wir dachten an Technik. Ist ja wie, jetzt durch ein Mikrofon fotografieren? Das ist ja Quark. Also nun bin ich auch nicht so unbedingt so der Stillfotograf, der Objekte fotografiert. Und dann sage ich, ich finde das auch so ein bisschen langweilig. Also ihr habt hier fünf Räume vollgestopft mit Technik und jetzt hängt auch noch Technik an. Also nee, das ist so ein bisschen. Aber, und dann kam es, dass ich gesagt habe, wisst ihr, ich komme mir ja manchmal so vor, dadurch, dass ich eben schon so lange in diesem Beruf arbeite, wenn wir da in dem Vorraum sitzen, vor Corona, und du erzählst dann was von Harry Wüstenhagen, von Arnold Marquis und von Schönfelder und so weiter. Und die jungen Kollegen gucken mich alle an, so wie ich meinen Opa angeguckt habe, als der von seinen Panzern erzählt hat.
Du,
das war so, ja. Und ich habe gedacht, ey, shit, ey, das ist also gar kein Vorwurf. Ne? Man muss ja auch nicht immer zurückdenken. Bin auch kein Freund, der immer sagt, damals war alles besser. Aber ich fand es halt einfach nur so schade, dass diese Leute so in Vergessenheit geraten. Und dann kam so die Idee, dass ich gedacht habe, man müsste eigentlich mal so eine Art Ahnengalerie, Ehrental. Es klingt alles so bombastisch. Das soll es gar nicht sein. Das soll einfach so ein... Und dann habe ich Lutz und Marianne Riedel angesprochen und habe gesagt, sag mal, ihr habt doch da so eine Gruppe Ü70 oder so oder Ü60, die sich alle mal treffen, so alle Schaltjahre einmal. Pff, was haltet ihr denn von der Idee? Fanden die so total super? Ja, mach mal. Und dann ging das los. Also mit rumtelefonieren und machen und tun. Wie gesagt, das ist über 3 Jahre entstanden, die ganze Geschichte.
Wahnsinn. Das heißt, und, viele Menschen kennen die gar nicht, diese Bilder, ne? Also die sind ja eigentlich nur intern mehr oder weniger für die Öffentlichkeit dort sichtbar.
Das genau, richtig.
Ding machen, dieses Fotobuch, das finde ich super.
Und dann kam eben so, und was natürlich auch passiert, ich wusste aber auch relativ schnell, das ist unserer Branche geschuldet, dass ich mir auch relativ schnell den Zorn der Leute, der Kollegen reinziehe. Ne? Warum bin ich denn da nicht drauf?
Ach so.
Ich bin auch schon über 60. Ach, warum ist der denn? Ach, der ist aber jünger als ich. Ach, ich wusste gar nicht, dass Frank Schaff schon 60 ist.
Ach, und so, wirklich?
Sag doch mal deinem Bruder, dass ich auch ganz gerne fotografiert werden will. Ich werde auch oft fotografiert.
Oh, unsere Künstler-Egos, Alter.
Genau, richtig. Und dann habe ich, irgendwann mal mir dann die Leute auch geschnappt, habe gesagt, pass mal auf, ihr könnt mich auch persönlich ansprechen. Ich weiß ja nicht, in der Regel.
Ich habe mich getraut.
Es ist, Ja, und es ist ja auch ein, also ich hatte nie den Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür fehlen auch einfach viel zu viele, auch von den Älteren.
Ja, klar.
Und ich habe so ein bisschen die Leute auch, da sind eben auch Sprecher und Sprecherinnen dabei, die eben nicht jetzt die Stimme von sind. Aber zum Beispiel eine Eva Maria Werth, weil ich sie gerade hier auf meinem Rechner habe, ich würde da schon ein bisschen sortiere, oder ein Raimund Krone, den kenne ich, seit ich synchronisiere. Der ist immer irgendwie da. Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist so ein Typ irgendwie und der gehört damit dazu. Mhm. Da gehören noch ganz viele andere mit dazu. Also ganz ohne Frage. Irgendwann ist der Platz auch, ich hatte dann, das war die nächste Sache, da habe ich gesagt, wie hängst du die Bilder auf? Ich dachte erst so an Petersburger Hängung, weißt du, so kleines Bild, großes Bild, das und das und das. Ich dachte, um Gottes Willen, da kommt der Erste und sagt,
Ich bin nur ganz klein,
hier. Herr Dingsbums ist aber ein bisschen größer als ich. Warum eigentlich? Ich habe viel mehr gesprochen als der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kamen die Ersten, die gesagt haben, ey, sag mal, wie kannst du mich denn neben den hängen? Den hasse ich auf den Tod. Sag ich, hier, könnt ihr euch vorne bei Sammy beklagen. Da, an den traut sich nämlich keiner ran. Also ich sagte, das ist... war eine schöne Sache, aber auch eine gute Erfahrung.
Und sag mal, was mich jetzt wirklich geflasht hat, du hast gerade erzählt, du machst so ein Jahresprojekt. Ich glaube, Anfang des Jahres ist mir das erste Mal aufgefallen, dass du Fotos machst von den Füchsen, von dem Berliner Füchse, ne? Die Handball, ist erste Bundesliga, ne?
Genau, ja.
Eins deiner Markenzeichen ist ja, dass du schwarz-weiß machst. Also ich weiß mittlerweile, dass du auch manchmal Farbe mit einsetzt, also auch bei meinem Fotoshooting sind 2, 3, weil ich einfach ein paar Farben mitgebracht habe. Aber dein Markenzeichen ist schon dieses Schwarz-Weiß. Und jetzt jetzt arbeitest du bei diesen Fotoshootings, wo du das Team begleitest. Und zwar nicht nur die Sachen, die auf dem Spielfeld passieren, sondern, ey Sven, und da muss ich dir echt mal sagen, alter Walter, du hast so einen geilen Blick. Ich weiß nicht, wie du das machst und wie du dich unsichtbar machst, dass du die Leute so einfängst. Die sitzen dann teilweise völlig fertig auf der Bank, in der Umkleide oder so euphorische Momente, wenn gerade ein Tor gefallen ist und wenn die sich da in die Arme fallen und so. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du da so talentiert bist. Auch da,
also wieder,
es sind perfekte Momente, aber wahrscheinlich, weil du nicht auf den perfekten Moment wartest, sondern ganz da drin bist und eigentlich dich als Teil des Teams verstehst und die dich ja auch also, so sehen, oder?
Also ich glaube, ja, ich glaube, was natürlich ganz wichtig ist, dass du Sachen natürlich erkennst. Ne? Ich meine, wenn der perfekte Mensch, der perfekte Partner an dir vorbeigeht, dir in die Augen lächelt und du dich wegdrehst und sagst, Gott, dann geht der perfekte oder der vermeintlich perfekte Partner an dir vorbei und du hast die Chance einfach nicht wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den musst du erkennen. Den hast du wahrscheinlich und den drückst du ab. Dann gehört natürlich ein bisschen Blick dazu, klar, ne? Also knipsen kann jeder, aber so ein bisschen Blick für vielleicht auch so für, es muss nicht immer das Gesicht da sein. Manchmal ist es besser, wenn du das nicht hast. Es gibt natürlich in der Fotografie auch, wenn du es lernst, klassische, wie in der Kunst, ne? Es gibt bestimmte Regeln wie Drittelregelung goldener Schnitt und so weiter, gibt's alles. Aber ich will ja nichts verkaufen, deswegen muss ich keinen goldenen Schnitt, ich muss nichts triggern bei den anderen Leuten und sagen, also wenn du den Menschen da nicht von da nach da gucken lässt, dann guckt er nicht in die Zukunft, sondern guckt er in die Vergangenheit. Ne? Da gibt's ja so bestimmte Dinge, die man auch beim Film macht und so. Aber das interessiert mich ja nicht. Das ist mir ja wurscht. Und was natürlich gut ist, ich hab so einen Pass. Ich darf überall hin. Ich darf sogar mit unter die Dusche.
Und die kennen dich auch mittlerweile natürlich.
Naja, natürlich. Und jetzt kommt wieder das nächste Ding mit Vertrauen. Zum Anfang war ich der mit dem Fotoapparat. Dann haben sie festgestellt, aha, okay, ich bin also da involviert. Da ist es so, dass mein Sohn dort in dem Verein eine große Rolle spielt. Deswegen wussten sie, aha, okay, das ist der Vater. Dann habe ich den relativ schnell klar gemacht. Passt mal auf, Leute, diese Fotos, braucht keine Angst zu haben. Da kommt nichts auf Instagram oder so, was irgendwie despektierlich ist, was euch irgendwie in Schmutz zieht oder.
Super.
habe denen auch erzählt, was ich vorhabe. Das war ja zum Anfang nicht klar. Es ging ja eigentlich darum, diese ganze Mannschaft so durch diese Corona-Zeit, also vor leeren Rängen zu spielen. Wie triggern die sich trotzdem, obwohl da keine 9000 Leute drin sitzen? Und ich darf halt in die Kabine rein. Ich darf dann halt auch rein, wenn die ihre Gespräche machen, ab und zu. Und da bin ich auch mit dem Trainer jetzt so, dass ich gesagt habe, den kenne ich halt auch, seit der ein kleiner Junge ist. Der hat mit meinem Sohn zusammengespielt. Und dann sage ich, du Jaron, wenn es jetzt nicht passt, dann gehe ich raus. Wenn ich störe, ja, wenn ihr so, denn will ich da auch nicht als Fotograf dabei sein. Ne? Und jetzt langsam ist es so, ich komme ran und jetzt fangen sie auch an, mit mir und mit der Kamera zu spielen, was halt auch so, also das meine ich eben mit Vertrauen. Ne? Dann kommen jetzt so ein paar Sachen so, okay, pass auf, jetzt machen wir mal das, haben die vorher nicht gemacht. Oh Gott, die wollten auch immer gut aussehen.
Das ist das Doofe, ne? Sobald so eine Kamera vor einem ist, man denkt immer, man müsste mehr machen. Interessanterweise auch, wenn ein Mikro vor dir ist. Also ich lerne gerade so wirklich ganz, ganz, 10 Jahre ist ja noch nichts gegen dir. Ey Sven, du musst hier nicht noch extra was machen. Hör mal auf, das ist viel geiler. Ich merke gerade, also ich habe gerade noch mal so nach 10 Jahren noch mal echt ein Aha-Erlebnis vom Mikro, was mich auch sehr verunsichert. Mach noch viel weniger. Das wird einfach dann authentischer. Ne? Also Mensch, ja, und das macht dir richtig Spaß, oder? Also man sieht's in deinen Bildern. Ja. Das macht dir richtig, das ist ein geiler Ausgleich, oder? Für deine Studioarbeit, was hast du denn da?
Und das ist genau dieses Fotobuch, was denn entstanden ist. Das ist so ein Handout, nennt man das, ne? Also so 15 mal 15 Zentimeter.
Also für die Leute, die jetzt hier nicht sehen, ich muss das kurz erklären. Ja. Sven hat hier gerade so ein Buch in der Hand in quadratischem Format, wo diese Momentaufnahmen
drin. Das heißt eben, Füchse ganz nah dran, Saison 2021. Und das fängt eben wirklich so an. Ich meine, du siehst es jetzt, das sind eben die Fotos, also die kennt ihr ja, ne? Aber das sind eben die aus der Kabine und kurz vorm Spiel, diese Sekunden, bevor die auf die Fläche gehen, wo du, wenn du dabei bist, einfach so dieses Testosteron riechst.
Ja.
Also
das ist ja im Stadion sowieso
egal, dann, ob die sind dann, und dann ist es auch denen völlig egal, ob ich dabei bin, weil die sind dann auch im Tunnel. Aber für mich war eben wichtig auch, deswegen auch dieses Buch der Kollegen, du musst Fotos auch ausdrucken, du musst die anfassen können oder angucken können oder mal, und immer dieses auf diesen neuen Zoll Handy, das ist zwar schön und gut, aber das ist mehr. Davon haben wir 300 Stück gedruckt. Das ist für die Sponsoren so als Dankeschön, dass sie in der Corona-Zeit da ihre Sponsoring-Maßnahmen beibehalten haben. Und das war halt eine ganz gute Möglichkeit, denen was wieder zurückzugeben.
Geil.
Und sowas mag ich, ne?
Das aber, ist dann so eine Sache, aber sowas kann man nicht kaufen. Das kann man noch nicht kaufen. Oder ist es geplant, dass sowas auch für Fans zu bekommen ist? Weil das ist wirklich also qualitativ,
das ist eine gute Frage.
Weil das
haben bestimmt
viele ich Fans fragen, auch drauf, also, ne? Also, dass man da vielleicht irgendwie für den Verein irgendwie oder auch.
Ja, das kann, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Also, das ist, aber jetzt war es erstmal für die Sponsoren und naja, mal gucken.
Aber das Projekt geht weiter. Du bist da quasi jetzt.
Genau, ich bleibe da jetzt dabei. Oder? Genau, ich habe jetzt für alle Spiele habe ich so eine Karte, ich kann da rein und gucke mir natürlich auch mal gerne Handball an. Also das kommt ja noch erschwerend hinzu. Okay.
Aber dein Sohn spielt nicht in der Bundesliga mit. Der ist dort.
Nee, der ist da im Management ist der Artikel.
Ja. Das kommt auch noch dazu. Ich so mitgekriegt, du bist ja auch mega viel am Sport machen auch. Ne? Also ich bin, ja.
Selbsterhaltungstrieb.
Man muss wirklich fit bleiben. Ne? Also, so, wir kommen jetzt langsam in so ein Alter, das ist ganz gut. Dann machst du auch noch Golf und so. Okay, aber du, Sven, die Zeit ist gerast. Wir haben eine Stunde jetzt hier geplaudert. Also ich möchte das auch nicht ausufern lassen soweit. Mir war ganz wichtig, dich ein bisschen wirklich zu triezen und auszufragen, also gerade diese Fotogeschichte. Vielen, vielen Dank. Also du bist für mich einfach ein großes Vorbild, also sowohl im Job als auch was hier in meinem Hobby meine Fotografie betrifft, wo ich mir wirklich da von dir, also gerade diese Sportbilder, also ich weiß nicht, ich jedes Mal, wenn du wieder was postest, ich mache übrigens für die jetzt von euch zuhören, die ganzen Shownotes auch von Sven mit rein, also wie ihn bei Sven Hasper sowieso, du bist überall unter Sven Hasper zu finden, ne, bei Instagram und so, wo du auch viele von diesen Fotos postest. Falls ihr neugierig geworden seid und Sven auch mal unabhängig von der Stimme näher kennenlernen wollt und was er so macht, guckt euch unbedingt diese Fotos an. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ich freue mich jetzt schon, wenn irgendwann mal dieser Fotosynchron-Kollegen-Fotoband rauskommt. Weil das ist, ja, also ich habe für viele Stimmen, die ich aus meiner Kindheit kenne, natürlich kenne ich jetzt noch ein paar, die auch Regie machen und so, da lernt man die Menschen natürlich auch kennen, die Kollegen, aber viele habe ich wirklich durch deine Fotos dort überhaupt erstmal einen visuellen Eindruck bekommen, weil einige von denen sind ja auch schon verstorben, ne? Und ich habe mir jetzt so ein Buch gekauft, Synchronsprecher irgendwie der letzten 70 Jahre in Deutschland. Es gibt irgendwie so ein Sammelband.
Ja.
Spannend. Und viele von den Namen sind einfach wirklich nur noch Namen für mich, ne? Obwohl ich in diesem Job arbeite. Und vielen Dank dafür.
Dieses beim Synchron, bei der Synchronpreisverleihung hat Katrin doch ein Foto hochgehalten. Kannst du dich entsinnen? Dieses alte Foto, was sie hochgehalten hat, als Jochen Schröder geehrt wurde.
Ja.
Und da hat sie ein Foto hochgehalten von den Waltons.
Ja.
Und es war ein Bild aus den 70er Jahre, genau. Und ich habe da rein, ich habe gesagt, ist ja geil, du kennst alle, dann weißt du aber, wie alt du bist.
Wahnsinn.
Also auch in dem Beruf alt, ja.
Ja.
Aber deswegen, das meine ich eben, ne? Es gibt noch solche Bilder und die muss man,
Schön. Das ist ein schönes Projekt, ja, was du da machst. Also vielen, vielen Dank, Sven, für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das verging wie im Fluge. Ich werde dich das nächste Mal im Studio mit. Nein, obwohl, da quatschen wir nicht über sowas. Deswegen fand ich das ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja,
ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, hört mal in die anderen Folgen rein. Viele andere tolle Gespräche, zum Beispiel auch mit der Antonia Tönnissen, die auch in unserem Job arbeitet, die Agentur Kinderstimme macht. Gibt viele schöne Sachen. Teilt es gerne weiter und folgt Sven mal auf Instagram und guckt euch diese tollen, tollen Fotos an, die der macht. Also es lohnt sich wirklich. Danke dir. Und ihr Lieben, kommt gut durch den Tag. Durch die Nacht, wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechners Universum. Macht's gut. Ciao.
Sei der Welt.